Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Der Candyman. Die Nachbarn dachten, er sei ein netter Mann. Von Skip Hollandsworth. Die alte Dame tritt vor die Tür ihres kleinen Ziegelhauses. In der Hand hält sie eine Plastiktüte mit Vogelfutter. Langsam steigt sie die Stufe zu dem Kiesweg hinunter, den Walter, ihr vor 10 Jahren verstorbener Mann, angelegt hat. Aus dem Nichts kommen 12 Tauben angeflattert, dann noch 6 weitere. Schauen Sie sich die ganz Weiße an, sagt Mary Scott. Ich nenne sie Miss Whitey. Dann beginnt ihre Stimme zu zittern und für einen Moment vergisst sie die Tauben. Mary Scott hat einen jungen Mann auf der Straße bemerkt. Er läuft an einem der 3-stöckigen Neubauten vorbei. Sie starrt in die Richtung des jungen Mannes. Ihre Augen blinzeln hinter ihrer Brille. Einen Moment lang weiß sie nicht, was sie tun soll. Manchmal sehe ich jemanden und denke, es ist mein Sohn, sagt sie. Dann denke ich, er ist endlich nach Hause gekommen. Es ist ein Morgen im September 2010, an dem die 83-Jährige mit dem Autor dieser Geschichte spricht, fast 40 Jahre nachdem alles geschah. Mary Scott wohnt in der 21. Straße West in Houston Heights, einem Viertel etwa 8 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Houston. Am 20. April 1972 verließ ihr 17-jähriger Sohn Mark, ein Junge mit blauen Augen und Grübchen, das Haus und wurde nie wieder gesehen. Mit ihrem Mann Walter und ihrem jüngeren Sohn Jeff rief sie Marks Freunde und Mitschüler an, fragte, ob einer von ihnen Mark begegnet sei. Sie fuhren die Straßen der Nachbarschaft ab, sie kontaktierten die Krankenhäuser. Am Ende ging Walter zur Polizei und meldete seinen Sohn als vermisst. Einige Tage später bekamen sie eine Postkarte von Mark. Wie geht es euch? Ich bin in Austin und habe einen guten Job für $3 die Stunde gefunden. Die Eltern schüttelten ungläubig den Kopf. Ihr Sohn, der gerade mal in die 11. Klasse ging, war, ohne ein Wort zu sagen, nach Austin gefahren? Nein. Etwas Schreckliches musste passiert sein. Mary Scott arbeitete damals in der Telefonzentrale von Dresser Industries. In den Wochen nach Marks Verschwinden ging sie früher von der Arbeit heim, setzte sich auf die Eingangsstufen ihres Hauses und wartete auf ihren Sohn. Manchmal wartete sie auch am Briefkasten in der Hoffnung auf eine weitere Postkarte. Wenn ich nachts ein Geräusch hörte, stand ich auf und ging zur Tür, erzählt Mary Scott. Ich betete jedes Mal, dass er zurückgekommen war und ich ihn umarmen könnte. Am Abend des 8. August 1973 unterbrachen die lokalen Fernsehsender ihr Programm. Mary Scott saß auf ihrem blumengemusterten Sofa und starrte auf den Schwarz-Weiß-Bildschirm. Ein 33-jähriger namens Dean Call sei in seinem Haus im Houstoner Vorort Pasadena erschossen worden. Polizisten seien gerade dabei, einen Lagerschuppen zu inspizieren, den Call an einer schmalen Sackgasse 14 Kilometer vom Houstoner Stadtzentrum gemietet hatte. Aufgeregte Live-Reporter berichteten, dass die Polizisten Leichen von Jungen ausgruben, die vermutlich alle von Call ermordet worden seien. Sie sagten auch, dass Call früher in den Heights gewohnt und seiner Mutter in ihrer kleinen Süßwarenfabrik auf der 22. Straße West geholfen habe. Mary Scott griff nach der Hand ihres Mannes und sagte, »Oh, Mark, unser armer Mark.« Am nächsten Tag exhumierte die Polizei weitere Leichen in einem Waldgebiet in der Nähe des Sam Rayburn Reservoir, rund 200 Kilometer nördlich von Houston, sowie an einem Strand von High Island östlich von Houston. Einige der Leichen waren mit einer Schicht aus Kalk überzogen, in durchsichtige Plastikfolie eingewickelt und schauten den Männern, die sie ausgruben, direkt ins Gesicht. Manche hatten noch Klebestreifen über dem Mund, andere eine Nylonschnur um den Hals oder Einschusslöcher im Kopf. Innerhalb einer Woche wurden die Überreste von 27 Jungen gefunden. Die Opfer waren zwischen 13 und 21 Jahre alt. Die New York Times nannte die Morde den größten Mehrfachmordfall in der Geschichte der USA. Der Begriff Serienmörder existierte damals noch nicht. Die berüchtigsten Mehrfachmörder waren damals der Boston Strangler, der in den 60er Jahren 13 Frauen erwürgt hatte, Charles Whitman, der 1966 vom Turm der Texas University aus 16 Menschen erschossen hatte, sowie Juan Corona, der erst 2 Jahre zuvor, im Jahr 1971, innerhalb weniger Wochen 25 Erntehelfer in Kalifornien getötet hatte. Schon bald schwärmten Reporter aus dem ganzen Land nach Houston, in der Hoffnung, seine stagnierende Karriere mit einem Nachfolgeroman zu kaltblütig wiederzubeleben, tauchte sogar Truman Capote auf. Er trug seinen berühmten Panama-Hut, rauchte Zigaretten und hatte eine Entourage von Assistenten dabei. Es war nicht nur die Zahl der Morde, die so großes Aufsehen erregte. Mindestens 20 der Opfer stammten entweder aus den Heights und einem benachbarten Viertel oder sie hatten sich kurz vor ihrem Verschwinden in den Heights aufgehalten. Sie alle waren zwischen dem 13. Dezember 1970 und dem 25. Juli 1973 als vermisst gemeldet worden. 11 der Jungen hatten dieselbe Junior High School besucht. Wie war es möglich, fragte sich nicht nur Capote, dass so viele Jungen aus einem 3x5 Kilometer großen Arbeiterviertel verschleppt werden konnten, ohne dass irgendjemand, weder Polizei noch Eltern, Nachbarn, Lehrer oder Freunde, bemerkte, was da vor sich ging. Dean Call war groß und breitschultrig gewesen, mit vollem schwarzem Haar und Koteletten. Ein Reporter beschrieb ihn als den freundlichen, lächelnden Candyman aus den Heights, der kostenlos Bonbons an die Nachbarskinder verteilt hatte, wenn sie an der Süßigkeitenfabrik seiner Mutter vorbeigekommen waren. Ein Polizeibeamter, der mit Call zur Highschool gegangen war und dessen Cousine geheiratet hatte, betonte, dass sein ehemaliger Mitschüler eine ruhige, wohlerzogene, gepflegte, rücksichtsvolle Person gewesen sei. Call hatte sogar eine nette Freundin gehabt. Betty war alleinerziehend und ihre Kinder durften Daddy zu ihm sagen. Niemand in den Heights konnte begreifen, dass der nicht vorbestrafte Call der schlimmste Gewaltverbrecher in der Geschichte der USA sein sollte. Und dann kam auch noch heraus, dass er nicht allein gemordet hatte. 2 Teenager aus den Heights gestanden, dass sie Dean Call geholfen hatten. Wayne Hanley, 17, schlank, mit Akne und braunem Haar, sowie David Brooks, 18, ein asketisch aussehender Teenager mit Nickelbrille. Sie gaben zu, Jungen in Calls Plymouth GTX oder seinen weißen Lieferwagen gelockt zu haben. Sie hatten ihren Opfern angeboten, sie nach Hause zu fahren oder sie gefragt, ob sie Lust auf ein Bier hätten. Sie brachten sie dann in eines von Calls Apartments. Call änderte ständig seinen Wohnsitz. Manchmal blieb er nur wenige Wochen an einem Ort. Hanley und Brooks halfen ihm, seine Opfer auszuziehen, ihnen Hände und Beine zu fesseln, ihren Mund zuzukleben und sie mit Handschellen an eine knapp 1x2,50 Meter große Sperrholzplatte zu ketten. Oft zwangen sie die Jungen, einen Brief zu schreiben oder zu Hause anzurufen. Sie sollten ihre Eltern wissen lassen, dass es ihnen gut gehe und sie bald wieder heimkämen. Dann nahm sich Call die Jungen vor. Er riss ihnen die Schamhaare aus, führte einen dünnen Glasstab in den Penis ein oder rammte ihnen einen großen Dildo ins Rektum. Dean vögelte jeden der Jungen. Manchmal gab er ihnen einen Blowjob oder ließ sich einen geben, sagte Hanley später in seinem Geständnis. Danach brachte er sie um. Hanley und Brooks konnten der Polizei die Namen vieler der Opfer nennen. Mit einigen waren sie sogar befreundet gewesen, etwa mit Mark Scott, einem Kumpel von Hanley. Hanley und Brooks gestanden, Cole dabei geholfen zu haben, die Leichen zu seinem Auto oder Lieferwagen zu schleppen und auf einem von Coles privaten Friedhöfen zu vergraben. Obwohl die beiden Teenager aus zerrütteten Familienverhältnissen kamen, wie man es damals nannte, ihre Eltern waren geschieden und ohne Abschluss von der Schule abgegangen waren, galten sie in den Heights nicht als Problemkinder. Keiner, der die beiden jungen Männer kannte, konnte sich erklären, wie sie sich in so kurzer Zeit hatten verwandeln können in grausame Sadisten, die Calls mörderische Befehle bereitwillig ausführten. »Meine 14-jährige Nichte hat mich kürzlich besucht«, sagt Wayne Hanley. Es ist ein Herbsttag im Jahr 2010. Der 54-Jährige sitzt im Besuchsraum der Justizvollzugsanstalt in Tennessee Colony. Sie hat mich gefragt, ob ich tatsächlich all die Sachen getan habe, über die sie im Internet gelesen hat. Ich habe sie angeschaut und gesagt, Schatz, ich wünschte, ich könnte es dir erklären. Hanley ist 1,65 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Sein Haar wird zunehmend dünner und er trägt eine Lesebrille. Er ist seit 5 Uhr morgens auf den Beinen, hat seine Schicht in der Wäscherei hinter sich und übt sich in der Kunstwerkstatt an einem Landschaftsgemälde mit Pinienbäumen. Ich versuche, mich zu beschäftigen und nicht viel zu schlafen, sagt er. Ich möchte nicht von damals träumen. 1974 wurde Hanley zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ein Jahr später bekam auch David Brooks lebenslänglich. Seit seinem Geständnis hat Brooks sich nicht mehr öffentlich geäußert. Einmal habe ich ihm einen Brief geschrieben und ihn gefragt, wie es ihm geht, sagt Hanley. Er schrieb zurück. Er hatte den Brief getippt, ohne ihn zu unterschreiben. Lass uns in Kontakt bleiben, aber das taten wir nicht. Mal ehrlich, worüber würden wir schon miteinander reden, dass wir wünschten, wir wären Dean nie begegnet? Mitte der 1960er Jahre, David Brooks muss 10 oder 11 gewesen sein, kam er an der Call Candy Factory vorbei, die sich gegenüber seiner Grundschule befand. Die Fabrik war eine kleine Halle mit einem Büro im vorderen Bereich und einer Laderampe auf der Rückseite. Davids Eltern waren geschieden. Seine Mutter lebte in Beaumont und David wohnte allein mit seinem sehr strengen, konservativen Vater Elton, der als Pflasterer arbeitete, erzählt Brooks ehemaliger Strafverteidiger Jim Skerton. Ich glaube, dass Elton seinen Sohn nicht wirklich mochte. David war ein kränklicher Junge und dazu trug er noch diese großen Hippie-Brillen. Dann traf er Dean Call, der ihn nicht für eine Memme hielt. David vergötterte ihn. Er sagte mir, dass Dean der erste männliche Erwachsene gewesen sei, der sich nicht über ihn lustig gemacht habe. Dean Call war in Indiana und Tennessee aufgewachsen und im Alter von 16 Jahren mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Texas gezogen. 1962 kamen sie in die Heights, wo seine Mutter ihre Süßwarenfabrik eröffnete, die auf Baiser, Pralinen und Nuss-Kaubonbons spezialisiert war. Call beaufsichtigte die Fließbandproduktion. In seiner Freizeit verteilte er nicht nur Süßigkeiten an Kinder, sondern lud sie in ein Hinterzimmer der Fabrik ein, wo er einen Billardtisch aufgestellt hatte. Die Kinder durften auch mit ihm auf seinem Motorrad fahren. Seinen Lieferwagen hatte er mit Kissen, Teppichen und einem Fernseher ausgestattet und er nahm die Kinder darin zum Picknicken mit an den Strand. Den Eltern in den Heights machte Calls Kinderliebe keine Sorgen. Er kam ihnen wie der Leiter einer Pfadfindergruppe vor. Einer der Jungen, Mally Winkle, erzählte seiner Mutter Selma eines Tages von seinem Job in der Candyfabrik. Er sammle Nussschalen auf und kratze Karamell vom Fußboden. Die alleinerziehende Selma arbeitete nachts als Pflegehelferin. Sie wollte sich die Fabrik genauer ansehen und war bei ihrem Besuch so von Call angetan, dass sie das Angebot annahm, in Teilzeit für ihn zu arbeiten. Niemand aber vergötterte Call so sehr wie seine zierliche Mutter Mary. Eine Frau, die für ihre Geschäftstüchtigkeit ebenso bekannt war wie für ihre Heiratsfreudigkeit. Sie hatte Calls Vater zweimal geehelicht und sich zweimal von ihm scheiden lassen. Nach ihm heiratete Mary einen Handelsvertreter und ließ sich auch von ihm wieder scheiden. Danach heiratete sie einen Matrosen. Kein Mann aber war ihr so wichtig wie ihr Sohn Dean. Und der wiederum wollte seiner Mutter alles recht machen. 1965 stellte er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung aus dem Militär. Er sei ein Härtefall, weil seine Mutter ihn dringend zu Hause brauche. Call hatte als Funkmechaniker in Fort Hood vorbildlichen Dienst abgeleistet. Sein Antrag wurde bewilligt. Eines Tages äußerte Marys dritter Ehemann den Verdacht, dass Call schwul sei. Warum sonst lud er nach Feierabend Jungen in die Fabrik ein? Mary weigerte sich, das zu glauben. Später sagte sie einem Journalisten der Houston Post, dass ihr Sohn loyal, gehorsam, hilfsbereit, liebevoll und ein guter, normaler Junge gewesen sei. Sein einziges Problem sei gewesen, dass er zu denen gehörte, die niemandem so nahe kommen wollten, dass sich daraus eine enge Beziehung entwickeln könnte. Er hat so viele zerbrochene Ehen gesehen. 1968 ließ Mary sich, erwartungsgemäß, auch von ihrem Matrosen scheiden. Hellseher rieten ihr, so weit wie möglich von ihrem Ex-Mann wegzuziehen. Sie schloss die Fabrik und ging nach Colorado. Call aber wollte in Houston bleiben. Er war mittlerweile 29 Jahre alt, hatte einen Job als Elektriker bei der Houston Lighting and Power Company gefunden und zog bald in ein Apartment in der Yorktown Street, 8 Kilometer südwestlich der Heights. Irgendwann, nach dem Wegzug seiner Mutter, gab er sich endgültig dem Verlangen hin, das er jahrelang verborgen gehalten hatte. Er begann, Jungen und junge Männer zu sich nach Hause einzuladen. Einige von ihnen kannte er schon aus der Süßwarenfabrik. Dazu gehörte David Brooks. Kaum war Brooks in der Wohnung, überredete Call ihn, seine Hose herunterzuziehen. Call kniete sich vor ihn und befriedigte ihn oral. Im texanischen Strafgesetzbuch wurde das damals noch als orale Sodomie definiert. Laut Brooks Freunden und Bekannten war der introvertierte Teenager nicht homosexuell. Er hatte damals sogar eine Freundin. Man muss verstehen, dass Dean zu einer Vaterfigur für David geworden war, sagt Brooks Anwalt Skelton. Er hatte sich um ihn gekümmert, ihm Geld gegeben und ließ ihn bei sich wohnen, wann immer David Stress mit seinem echten Vater hatte. So ein Mann kann einen riesigen Einfluss auf einen unsicheren Jungen haben. Es dauerte nicht lange, bis Brooks begriff, dass Call von sehr viel dunkleren Bedürfnissen getrieben wurde. Im Dezember 1970 kam der mittlerweile 15-jährige Brooks unangekündigt bei Call vorbei. In seinem Geständnis, das er gut 2,5 Jahre später ablegte, beschrieb Brooks, was er gesehen hatte. 2 nackte, an Calls Bett gefesselte Jungen wurden vom ebenfalls nackten Call sexuell misshandelt. »Was machst du hier?«, fragte Call wütend. Brooks machte sofort kehrt und verließ die Wohnung. Später erklärte Call ihm, dass er zu einem Gay-Porno-Ring gehöre und dafür bezahlt worden sei, die beiden Jungen für Fotoaufnahmen nach Kalifornien zu schicken. Doch irgendwann änderte Call seine Geschichte, er habe die beiden Jungen ermordet und in seinem Lagerschuppen vergraben. Wahrscheinlich handelte es sich bei den beiden um Jimmy Glass und Danny Yates. Die 14-Jährigen waren beste Freunde gewesen und stammten aus dem Stadtteil Spring Branch. Am Sonntag, den 13. Dezember, waren sie abends zusammen mit Jimmys Vater und dem älteren Bruder Willie in die Heights gefahren. Sie wollten an einer kirchlichen Anti-Drogen-Kundgebung und später am Gottesdienst des Evangelistic Temple teilnehmen. Jimmy und Danny saßen in der Kirche ganz vorn. Mitten im Gottesdienst sah ich sie einen Gang entlang gehen, als ob sie auf dem Weg zu den Toiletten wären, erinnert sich Willie, und das war es. Sie lösten sich praktisch in Luft auf. Bis heute ist nicht bekannt, wie Call die beiden Jungen ansprach und überredete, mit ihm wegzufahren. Dannys ältere Schwester Cindy erinnerte sich später, dass ihr Bruder und Jimmy einmal von einem Mann gesprochen hätten, dessen Beschreibung auf Call passte. Dieser Mann habe die beiden in seinem Auto zum Kino gefahren und ihnen Bier gekauft. Was hingegen sicher ist, die Polizei ging dem Verschwinden der Jungen nur halbherzig nach. Damals wurden alle vermissten Anzeigen von Minderjährigen unter den verschiedenen Ermittlern des Jugenddezernats aufgeteilt. Der Beamte, der Jimmys Anzeige auf den Tisch bekam, hielt den Jungen für einen Ausreißer. Schließlich war er schon einmal von zu Hause weggelaufen wegen Streitereien mit seinem Vater. Der Beamte, der Dannys Fall bearbeitete, hielt auch ihn für einen Ausreißer. Angeblich hatte ihn jemand in einem Haus gesehen, in dem sich ausgebüxte Jugendliche oft trafen. Die Familien waren auf sich allein gestellt. Jedes Wochenende fuhren Dannys und Jimmys Eltern durch Houston und hängten Suchplakate auf. Willie schaltete eine Anzeige in der Wochenzeitung Green Sheet. Es war ein offener Brief an seinen Bruder. Darin versprach ihm Willie ein Motorrad, wenn er wieder nach Hause käme. Dannys Vater fuhr sogar nach Mexiko. Er hatte einen Tipp bekommen, dass sein Sohn dort gesehen worden sei. Papa begann vor unseren Augen zu zerfallen, erzählt seine Tochter Cindy. Er fürchtete, dass Danny weggelaufen war, weil er zu streng mit ihm gewesen war. Nach den Morden an Danny und Jimmy zog Call in die Place One Apartments auf der Magnum Road, 8 Kilometer nordwestlich der Heights. Am 30. Januar 1971 schlug er erneut zu, doch dieses Mal hatte er Hilfe. Zusammen mit David Brooks fuhr er in die Heights, wo sie auf zwei Jungen trafen, der 15-jährige Donald Waldrop und dessen 13-jähriger Bruder Jerry waren auf dem Weg zum Bowling. Irgendwie endeten die Jungen in Calls Wohnung, wo Call sie erwürgte, wie Brooks später gestand. Brooks schaute ihm dabei zu. Everett Waldrop, der Vater der Brüder, ein stämmiger Bauarbeiter, sagte später dem Houston Chronicle, dass er bei der Polizei Vermisstenanzeigen aufgegeben und die folgenden 8 Monate an der Eingangstür zum Revier gecampt habe. Ich verbrachte dort so viel Zeit wie der Polizeichef. Aber ich wurde nur gefragt, was wollen Sie hier? Sie wissen genau, dass Ihre Jungs ausgerissen sind. Wäre David Brooks zur Polizei gegangen, hätte es keine weiteren Morde mehr gegeben. Er habe aber nicht die innere Stärke gehabt, seine Vaterfigur auszuliefern, sagt sein Anwalt Skelton. Stattdessen schmiss Brooks die Schule in der 9. Klasse und verbrachte immer mehr Zeit mit Call, der ihm zum 16. Geburtstag als Belohnung für seine Loyalität eine grüne Corvette schenkte. Am 9. März erspähten Call und Brooks ihr nächstes Opfer. Der 15-jährige Randall Harvey war mit seinem Fahrrad auf dem Weg zu seinem Job an einer Tankstelle. Brooks kannte Harvey gut. Er war es wahrscheinlich auch, der den Teenager überredete, sein Fahrrad in Calls Kofferraum zu laden und sich mitnehmen zu lassen. Call brachte Harvey in seine Wohnung, wo er ihn vergewaltigte, folterte und mit einem Kopfschuss tötete. Dann transportierte er mit Brooks Hilfe die Leiche zum Lagerschuppen. 2,5 Monate später hatten sie es auf 2 Jungen abgesehen, die auf dem Weg zum Schwimmbad waren. Einer von ihnen war der 16-jährige Mally Winkle, der Junge, dessen Mutter den Job in der Candyfabrik angenommen hatte. Der andere war der 14-jährige David Hillegiest. Auch er hatte die Fabrik besucht und dort so viel Zeit verbracht, dass seine Mutter kommen musste, um ihn abzuholen. Beide Jungen wurden in Calls Apartment erwürgt und im Lagerschuppen vergraben. Die Beamten aus der Jugendabteilung erfuhren, dass Merle in der Nacht, in der er und David verschwunden waren, seine Mutter kurz angerufen und ihr gesagt hatte, er sei mit Freunden zum Schwimmen am Strand von Freeport. Die Polizisten gingen davon aus, dass auch diese beiden Jungs weggelaufen waren, und damit war der Fall für sie erledigt. Davids Eltern, Fred und Dorothy, konnten nicht glauben, dass ihr Sohn einfach so abgehauen war. Sie hatten mit ihren Kindern am darauffolgenden Tag in den Urlaub nach Hill Country fahren wollen. David hatte schon seine Sachen gepackt und auf seiner Kommode lag ein 20-Dollar-Schein, sein Taschengeld für die Reise. Dorothy und Fred stiegen in ihren Ford Galaxy und rasten nach Freeport. Sie suchten die Strände ab und zeigten jedem ein Foto von David. Nach ihrer Rückkehr ließen sie gemeinsam mit Merleys Mutter 500 Suchplakate drucken und setzten eine Belohnung von 1000 Dollar aus. Die Wochen zogen sich hin. Dorothy Hilligiest rief ständig bei der Polizei an. Sie gab jedes Gerücht weiter und schlug auch potenzielle Zeugen vor. Sie hatte erfahren, dass einer von Merleys Freunden einen Plymouth GTX fuhr. Sie informierte die Beamten, dass sie den Wagen in der Nachbarschaft gesehen hatte. Der Wagen trug das Kennzeichen TMF 724. Hätte auch nur einer der Ermittler sich die Mühe gemacht, dem Hinweis nachzugehen, hätte er festgestellt, auf wen der Wagen angemeldet war. Auf Dean Call. Einer der Nachbarsjungen, der die Hilligiests besuchte, um sich nach David zu erkundigen, war der 15-jährige Wayne Hanley, der einen Block entfernt wohnte. Er bat Davids Mutter um ein paar Suchplakate, die er in den Heights aufhängen wollte. Anders als der eher introvertierte Brooks war Hanley ein wilder Teenager, der bereits wegen Körperverletzung angezeigt worden war. Er trank Bier, rauchte Marihuana, jagte Mädchen hinterher und war gewöhnlich an einem der beliebten Treffpunkte in den Heights anzutreffen, am Schwimmbad, am Long John Silvers auf der 23. Straße oder im Jack in the Box auf der 20. Straße. Genau wie Brooks hatte Hanley ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, der sich oft betrank und dann seine Frau und Kinder bedrohte. Nach der Scheidung der Eltern war Hanley in der 11. Klasse von der Schule abgegangen und hatte einen Halbtagsjob gefunden, um seine Mutter finanziell zu unterstützen. Hanley und Brooks kannten sich seit Jahren und 1971 machte Brooks ihn dann mit Call bekannt. »Vielleicht sah Dean in mir zuerst sein nächstes Opfer«, sagt Hanley im Besuchsraum der Strafanstalt. »Aber dann verstanden wir uns so gut. Er war so ein kluger, gepflegter, gut gekleideter Mann. Er hörte mir zu, er erklärte mir Dinge.« Hanley stützt sein Kinn auf die Faust und starrt an die Wand. Er sagt, »Ich will ehrlich sein. Es war mir wichtig, dass Dean mich mochte. Er war nett. Viele hielten Call für nett. Obwohl er reihenweise Jungen folterte und ermordete, bemerkte niemand, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Bei der Arbeit sprachen alle nur gut von ihm. Und der Verwalter eines Apartments, in dem Call mehrere Menschen tötete, sagte später, sie seien sich einig gewesen, dass sie noch nie einen so guten Mieter gehabt hätten. Und dann war da noch Betty Hawkins, eine alleinerziehende Mutter, die Call durch ihren Job in der Süßwarenfabrik kennengelernt hatte. 1968 begann sie, mit ihm auszugehen. Sie sagte der Polizei später, dass Call beim Sex nie aggressiv gewesen sei. Er sei ein wundervoller Mann gewesen, habe heiraten und eine Familie gründen wollen. Sie fand es auch nicht merkwürdig, dass ihre Kinder oder Brooks und Hanley meistens dabei waren, wenn sie mit Call ausging. Auch Hanleys Familie mochte Call. Er reparierte das Auto der Mutter und verstand sich blendend mit all ihren Söhnen. Die Mutter war so von Call angetan, dass sie ihn zu Ostern einlud. Hanley behauptet, dass er keine Ahnung von Calls geheimem Leben gehabt habe, als er die Hilligiests besuchte und Suchplakate für sie aufhängte. Call habe ihn erst ganz langsam in seinen Bann gezogen. Call habe ihm seine Hilfe angeboten, falls Hanley Sachen habe, die er verkaufen wolle, um seine Mutter finanziell zu unterstützen, wollte Call sie für ihn verscherbeln, sogar gestohlene Ware. Dann erzählte Call ihm dieselbe Geschichte wie Brooks, dass er einer Organisation angehöre, die Jungen an einen Gay-Porno-Ring in Kalifornien verkaufe. Er versprach Henley $200 für jeden, den er ihm heranschaffte. Henley schien von der Idee, einem mysteriösen Verbrecherring anzugehören, fasziniert zu sein. Das war etwas ganz anderes als sein Alltag in den Heights. Als er eines Nachmittags mit Call durch die Gegend fuhr, sprach Henley einen langhaarigen Teenager an und fragte ihn, ob er Lust auf Marihuana habe, und schon saß der junge Mann in Calls Auto und wenig später in dessen Wohnung. Henley blieb nicht. Am darauffolgenden Tag gab Call ihm $200. Dann erfuhr ich, dass Dean den Jungen ermordet hatte, erklärte Henley später in seinem Geständnis. Dean fickte ihn in den Arsch, bevor er ihn umbrachte. Henley ging nicht zur Polizei. Auch nicht, als er von Call erfuhr, dass dieser seinen alten Sandkastenfreund David Hilligist verschleppt hatte. Als Call ihn schließlich drängte, einen neuen Jungen zu bringen, fiel Henleys Wahl auf Frank Aguirre. Frank war ein guter Freund und arbeitete im Long John Silvers. Henley traf sich mit ihm nach dessen Schichtende und brachte ihn in die Wohnung, wo Call und Brooks schon warteten. Sie spielten das Handschellen-Spiel. Es ging darum, sich aus einer Fesselung zu befreien. Irgendwann war Aguirre an der Reihe. Nachdem er sich die Handschellen angelegt hatte, zerrte Call den Teenager ins Schlafzimmer und hatte seinen Spaß mit ihm, wie Henley es ausdrückte. Gemeinsam brachten die drei danach seine Leiche auf High Island und vergruben sie. Mary Scotts Sohn Mark war das nächste Opfer. Auch er war befreundet mit Henley, der ihn zu Call lockte. Als sie versuchten, ihn zu fesseln, griff Mark plötzlich nach einem Messer und stach zu. Er erwischte Calls Hemd. Bis auf einen Kratzer blieb Call unverletzt. Er versuchte, Mark zu überwältigen. Henley lief währenddessen aus dem Zimmer, kam mit einer Pistole zurück und richtete sie auf Mark. Der gab auf. Call und Henley erdrosselten ihn mit einem Kabel. Ende 1972 hatten Call und seine beiden Handlanger sich zu einem eingespielten Mordtrio entwickelt. Eines Nachmittags töteten sie den 17-jährigen Billy Balsh, der Jahre früher Mary Calls Süßigkeiten von Tür zu Tür verkauft hatte, sowie dessen 16-jährigen Freund Johnny DeLone. 14 Monate später schnappten sie sich Billys jüngeren Bruder Michael, als er gerade auf dem Weg zum Friseur war. Sie entführten und ermordeten einen 21-jährigen Vater, der per Anhalter auf dem Weg nach Louisiana war, um seine Frau und sein neugeborenes Kind zu besuchen. Sie griffen sich Homer Garcia, einen Jungen aus dem Südwesten von Houston. Henley kannte ihn vom Fahrschulunterricht. Und sie verschleppten zwei Jungen, die gerade erst gegenüber von Henley eingezogen waren. Einer der beiden war der 15-jährige Billy Lawrence. In einer kurzen Notiz, die Billy an seinen Vater schreiben musste, versprach er, bald wieder nach Hause zu kommen. Sie endete mit: Papa, ich hoffe, du weißt, dass ich dich lieb habe, dein Sohn Billy. Billy Lawrence wurde für 3 Tage auf der Sperrholzplatte am Leben gehalten, weil Call ihn richtig gern mochte, wie Henley später auch sagte. Für Rusty Branch hatte Call offensichtlich weniger übrig. Er schnitt ihm die Genitalien mit einem Messer ab und verstaute sie in einer Plastiktüte, die er neben der Leiche vergrub. Im Sommer 1973 zog Call in das kleine Haus in Pasadena, das seinem Vater gehörte. Der hatte wieder geheiratet und lebte in einem anderen Teil der Stadt. Call blieb auch dort unersättlich. Er war fast schon blutrünstig, sagt Henley. Manchmal machte Dean so ruckartige Bewegungen, steckte sich eine Zigarette an, was er sonst selten tat, und dann sagte er, dass er wieder einen neuen Jungen brauche. Zwischen dem 1. Juni und 4. August ermordete das Trio 8 Teenager. 5 von ihnen stammten aus den Heights. Wer weiß, wie lange die Mordserie angedauert hätte, wenn Calls Komplizen nicht in jenem Sommer allmählich abtrünnig geworden wären. Brooks heiratete seine schwangere Freundin und zog mit ihr in eine Wohnung außerhalb des Viertels. Hanley bewarb sich bei der Navy, wurde wegen seiner mangelnden Schulbildung jedoch nicht angenommen. »Ich hätte sowieso nicht abhauen können«, sagte er. »Ich wusste, dass Dean sich in meiner Abwesenheit an meine jüngeren Brüder ranmachen würde, die er immer schon ein bisschen zu gern mochte.« Am 8. August 1973 brachte Hanley seinen Kumpel Tim Curley und dessen neue Freundin Rhonda Williams in Calls Wohnung. Williams war früher mit Frank Aguirre befreundet gewesen, den Hanley ein Jahr zuvor zu Call gelockt hatte. Sie tranken Bier, Hanley und Curley schnüffelten Farbdämpfe aus einer Papiertüte. Als sie eingeschlafen waren, fiel Call über alle drei her und fesselte sie an Händen und Füßen. Tim Curley und Rhonda Williams knebelte er. Er trat ihr in die Rippen, dann zerrte er Hanley in die Küche. Er war wütend, dass sein Gehilfe ein Mädchen mitgebracht hatte. Hanley versprach, die junge Frau zu töten. Call band ihn los und sie gingen zurück ins Wohnzimmer. Call trug seine 22-kalibrige Pistole. Hanley hatte sich ein Messer mit einer gut 30 Zentimeter langen Klinge gegriffen. Zuerst schleppte Call Curley in das hintere Schlafzimmer, dann packte er Rhonda Williams. Er fesselte die beiden an sein Folterbrett und begann, Curley zu vergewaltigen. Eine Plastikfolie lag schon ausgebreitet auf dem Boden. Plötzlich griff Hanley nach Calls Pistole. Er zielte auf Dean. Erinnert sich Rhonda Williams, die wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung noch fast 4 Jahrzehnte später in psychiatrischer Behandlung ist. Hanley sagte, ich kann es nicht mehr länger mitmachen. Ich kann nicht zulassen, dass du alle meine Freunde umbringst. Dann erschoss er Dean. Wie viel Böses auch immer in Wayne steckte, er hatte auch etwas Gutes in sich und das Gute siegte am Ende. Wayne rettete mir und auch Tim das Leben. Wayne erlegte das Monster. Die Polizei kam und Hanley wurde vernommen. Die Ermittler wollten wissen, wozu Call die Handschellen und die Sperrholzplatte benutzte und wofür die Plastikfolie war. Hanley geriet offensichtlich in Panik. Hätte er den Mund gehalten, hätte vielleicht nie jemand von den Morden erfahren. Aber Hanley verplapperte sich. Er sagte, dass Call damit geprahlt habe, mehrere Jungen umgebracht und dann in seinem Bootsschuppen vergraben zu haben. Die Polizei fuhr zur Southwest Boat Storage. Die Beamten öffneten den fensterlosen Schuppen Nummer 11 und begannen zu graben. Nach nur wenigen Minuten stießen sie auf die erste Leiche. Der Verwesungsgeruch war schwer zu ertragen. Anfangs wirkte Wayne Hanley fast wie ein Held, aber am nächsten Tag gestand er seine Beteiligung an den Morden. Kurz darauf wurde David Brooks von seinem Vater ins Polizeipräsidium Houston begleitet. Der Vater erklärte, dass auch sein Sohn etwas mitzuteilen habe. Hanley führte die Beamten erst zur Grabstätte am Sam Rayburn Reservoir und dann zusammen mit Brooks zum High Island Beach. Einige der erst kürzlich ermordeten Teenager wurden schnell identifiziert. Einer der Jungen, dessen Überreste unter dem Bootsschuppen geborgen wurden, war Marty Jones. Er war erst im Juli ermordet worden und der Cousin des Mordermittlers Carl Siebeneicher, der bei der Bergung zufällig zugegen war. Siebeneicher konnte den Verlust nicht verkraften und nahm sich 4 Jahre später das Leben. Andere Leichen konnten anhand von Personalausweisen und Führerscheinen, die mit ihnen begraben worden waren, identifiziert werden. Bis in den Herbst hinein beerdigten Eltern ihre Söhne auf Houstons Friedhöfen. Einige versuchten, den Schmerz mit Tabletten oder Alkohol erträglicher zu machen. Einmal Glas verlor komplett die Kontrolle. Ihr Sohn Jimmy war als Opfer identifiziert worden, weil die Familie seine geliebte Lederjacke unter den ausgegrabenen Asservaten erkannte. Einmal wollte es nicht wahrhaben. Mehrere Male sah sie einen Teenager auf der anderen Seite der Autobahn per Anhalter fahren und rief dann, »Das ist Jimmy, wir müssen umdrehen!« Und das tat mein Vater dem Familienfrieden zuliebe jedes Mal, erinnert sich Jimmys älterer Bruder Willie. Einmal besorgte sie sich eine Waffe und verbarrikadierte sich mit meiner jüngeren Schwester in einem der Schlafzimmer. Als das SWAT-Team eintraf, feuerte sie einen Schuss in den Boden und schrie, »Sie werden mir nicht auch noch Pamela stehlen, wie schon meinen Jimmy!« Wir nahmen ihr die Waffe ab und lieferten sie in eine psychiatrische Klinik ein. Sie waren nie wieder die Alte. Der Rest der Familie allerdings auch nicht. Dean Call hat nicht nur 27 Jungen getötet, er hat 27 Familien getötet. Die Polizei grub den Garten hinter Calls Haus in Pasadena um und suchte auch das Gelände hinter der alten Süßwarenfabrik ab. Doch nur eine Woche nach der Bergung der ersten Leichen wurden die Ausgrabungen gestoppt. Der Sheriff von Chambers County wollte erst weitersuchen, wenn er eindeutige Hinweise auf weitere Gräber bekäme. Offenbar bedachte er nicht, dass es Opfer geben könnte, von denen Brooks und Henley nichts wussten. »Das hat mich immer an der Sache gestört«, sagt Larry Earls, der damals als junger Detective dabei war. Henley und Brooks vermuteten, dass es noch mehr Leichen gab. Der ehemalige Radioreporter Bob Wright erinnert sich, dass ein Detective ihm damals einen anderen Grund nannte. Die Ausgrabungen seien gestoppt worden, als die Zahl der Toten die 25 Opfer von Juan Corona in Kalifornien übertroffen hatte. Wurde die Suche eingestellt, weil die Behörden Angst hatten vor dem Image-Schaden für ihre Stadt? Den bitteren Rekord, um ein oder zwei Leichen zu überbieten, war schlimm genug, aber gleich um 10 oder 15 Opfer. Houston bekam auch so reichlich schlechte Publicity. Die Kritik verärgerte den herrischen Polizeichef Herman Short so sehr, dass er in einer Pressekonferenz behauptete, die Jungen seien einfach von zu Hause abgehauen und die Eltern hätten sich nicht besonders gut um ihre Söhne gekümmert. Bürgermeister Louis Welk sagte, dass man von der Polizei nicht erwarten kann, zu wissen, wo ein Kind steckt, wenn nicht einmal die Eltern es wissen. Das Narrativ wurde von immer mehr Politikern aufgegriffen. Gouverneur Dolph Briscoe appellierte an betroffene Teenager, ihre Eltern zu kontaktieren und sie wissen zu lassen, dass sie wohlauf seien. Ein junger Senator aus Minnesota, Walter Mondale, beantragte im Kongress $30 Millionen zur Finanzierung eines landesweiten Netzes von Einrichtungen für jugendliche Ausreißer. So hätten Teenager einen sicheren Platz zum Schlafen und würden nicht in die Hände eines Mörders wie Call fallen. Polizeichef Short veranlasste indes Razzien in allen Gay-Bars der Stadt. »Die Polizei hielt uns alle für Kinderschänder und Mörder«, sagt Ray Hill, einer der ersten Gay-Aktivisten in Houston. Damals glaubten viele an einen Zusammenhang zwischen Homosexualität und Pädophilie. Und es half ihnen, sich zu erklären, wie ein freundliches Muttersöhnchen zu so einem ungeheuren Monster hatte mutieren können. Hatte sich Dean Call vielleicht so sehr für seine sexuelle Neigung geschämt, dass er am Ende die Objekte seiner Begierde verabscheut hatte? War das auch der Grund, warum er die Jungen folterte? Musste er seine Wut an ihnen auslassen, weil sie seine Lust überhaupt erst auslösten? Ich glaube, dass der Alte Dean jahrelang versuchte, normal zu sein, eine Beziehung mit einer Frau zu haben und seiner Mutter alles recht zu machen, mutmaßt der 71-jährige David Mulliken, der als Detective seinerzeit in Pasadena ermittelte. Ich weiß nur, dass etwas in ihm entfesselt wurde, vielleicht ein Wahn oder das Böse. Mulligan sitzt an diesem Nachmittag im Pepper's Restaurant in Pasadena und isst sein Steak. Das Hemd spannt sich über seinem Bauch. Er holt einen Stapel Fotos heraus. Darauf sieht man ihn 1973 als 33-Jährigen mit seinen Kollegen aus dem Morddezernat. Auf den Fotos ist er schlank und trägt Schlaghosen, einen weißen Gürtel, ein gestreiftes Hemd und eine Krawatte. Wenn ich an den ersten Tag in dem Bootsschuppen zurückdenke, habe ich sofort den Gestank in der Nase, den Gestank von all den Verwesten. Er kann den Satz nicht zu Ende sprechen. Er legt Messer und Gabel zur Seite, geht nochmal die Fotos durch. Ich werde nie begreifen, wie dieser Mann immer wieder zu dem Lagerschuppen gehen und einen Jungen nach dem anderen verbuddeln konnte, sagt Mulligan nach einigen Sekunden. Wenn man das Böse aus solcher Nähe erlebt, lässt es einen nie wieder los, egal wie lange es her ist. Auch Tim Curley, der dank Henleys Schuss das Folterbrett von Call überlebt hatte, sprach 2008 in einem Fernsehinterview über genau dieses Thema. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere es und mache weiter, oder ich bringe mich um. Später ging es Curley zunehmend schlechter. Er trank viel. Im März 2009 starb er an einem Herzinfarkt. Viele der Eltern leben mittlerweile in Seniorenheimen und verlieren langsam den Verstand. Das ist vielleicht sogar ein Segen, wenn man bedenkt, was sie alles durchgemacht haben, sagt Deborah Aguirre. Ihre Mutter Josephine ist an Alzheimer erkrankt. Aber wenn ich den Namen meines Bruders erwähne, fängt sie an zu weinen. Im Südwesten der Stadt wohnen der 80-jährige Luis Garcia und seine 77-jährige Frau Doris noch immer in demselben Haus. Ein vergilbtes Foto von Homer hängt an der Wand. Sonntags ziehen sie immer noch ihre besten Kleider an und besuchen sein Grab. Sie bringen frische Blumen mit und starren auf die Inschrift auf dem Stein. Am Tag, an dem du uns genommen wurdest, ging ein Teil von uns mit dir. Und dann ist da noch Mary Scott in den Heights. Im September 2010 starb ihre Nachbarin Dorothy, die Mutter von David Hillage ist. Damit sei sie wohl das letzte noch in Heights lebende Elternteil eines Call-Opfers, sagte Mary Scott danach zu ihrem jüngeren Sohn Jeff. Sie konnte zwar nicht an der Beerdigung teilnehmen, erfuhr aber von den Worten des Priesters, Dorothy Hillegist würde für immer als die schmerzensreiche Mutter in Erinnerung bleiben. Woraufhin Mary Scott zu ihrem Sohn sagte, es gibt Tage, an denen sich das Leben exakt so anfühlt. Nur Schmerz und Trauer. Immer noch gehen im Institut für forensische Wissenschaften im Harris County handgeschriebene Briefe von mittlerweile sehr alten Eltern ein. Sie möchten wissen, ob ihre verschwundenen Söhne auf einem von Calls Friedhöfen begraben wurden. Andere, die aufgrund von Brooks und Henleys Geständnissen wissen, dass ihre Söhne ermordet wurden, glauben wiederum, die falschen Überreste erhalten und das Kind anderer Eltern begraben zu haben. Zu diesen Menschen zählte auch Mary Scott. Dann, an einem Tag im Jahr 2010, klingelte es an ihrer Haustür. Vor ihr stand eine Frau in einem Laborkittel, die sich als Sharon Derrick, forensische Anthropologin, vorstellte. In der Hand hatte sie einen Umschlag, der einen DNA-Test enthielt. Mary Scott führte Derrick ins Wohnzimmer. »Ich möchte Ihnen gern helfen«, sagte Derrick. Die gebrechliche Witwe schwieg eine lange Zeit, dann hielt sie ihre Hände vor die Augen, um ihre Tränen zu verbergen. Sharon Derrick war in Austin aufgewachsen. Als Teenager hatte sie alle Zeitungsartikel über die Morde gelesen, die sie finden konnte. Nachdem sie 2006 ihren Job am Harris County Institut für forensische Wissenschaften angetreten hatte, stieß sie eines Nachmittags in den Kühlhallen auf zwei Plastikgefäße und einen Pappkarton mit der Beschriftung Massenmorde 1973. In den Behältern befanden sich unidentifizierte Überreste von 3 Leichen, die man auf Calls Friedhöfen gefunden hatte. Sharon Derrick, eine gelehrte, silberhaarige Frau, hatte keine Ahnung, dass einige seiner Opfer immer noch nicht identifiziert worden waren. Sie begann in ihrer Freizeit, die alten Autopsieberichte durchzublättern, las die Ermittlungsakten und stöberte im Houston Police Department so viele Vermisstenanzeigen aus der Zeit von 1970 bis 1973 auf, wie sie konnte. Sie nahm sich auch einen Stapel vergilbter Vermisstenanzeigen vor, die das Gerichtsmedizinische Institut in den 70er Jahren von Eltern und Polizeiämtern aus dem ganzen Land erhalten hatte. Sie führte DNA-Tests an den unidentifizierten Überresten durch und schickte die Schädel an ein Labor, das auf digitale Gesichtsrekonstruktionen spezialisiert ist. Und sie besuchte David Brooks. Im Dezember 2006 saßen sie sich in einem Büro der Haftanstalt Ramsey Unit an einem Tisch gegenüber. Derrick holte tief Luft. Brooks hatte sich zwar zu einem Treffen bereit erklärt, aber sie wusste nicht, ob er auch kooperieren würde. Er hatte bislang nur mit ein paar engeren Freunden über die Morde gesprochen, sonst mit niemandem. Irgendwie brachte sie ihn dann dazu, sich zu öffnen. Er erzählte von seinen ersten Begegnungen mit Call. »Ich wünschte, ich hätte meiner Mutter gesagt, was Call mit mir machte«, gestand er zu Derricks Erstaunen. »Wenn ich es ihr erzählt hätte, wäre ich heute nicht hier.« Die Anthropologin schob Brooks das Foto eines der rekonstruierten Gesichter über den Tisch. Sie fragte, ob er den Jungen erkenne. Brooks starrte auf das Bild. Er kenne den Namen nicht, aber er wisse, wie der Junge gestorben ist. Auf einem Blatt zeichnete er eine Kreuzung in den Heights, Shepherd, Ecke 13. Straße. Er zeigte auf die Stelle, an der der Junge gewohnt hatte. Derrick kannte die Adresse. Ein Junge war dort 1971 verschwunden und seine verzweifelte Mutter hatte ihn 2 Tage später als vermisst gemeldet. Die Mutter war inzwischen verstorben. Sharon Derrick kontaktierte die beiden Schwestern des Jungen. »Ich wünschte, Mama hätte das noch erlebt«, sagte eine der Schwestern. »Sie hätte dann in Frieden sterben können.« Derrick forschte weiter. In einem separaten Bereich der Kühleinrichtung des Instituts stieß sie auf eine Leiche, die 1983 in High Island entdeckt worden war. Die Überreste waren als archäologische Funde gekennzeichnet. Derrick führte eine DNA-Analyse durch. Sie ergab, dass es sich um einen Jungen aus Houston handelte, der ebenfalls von Call ermordet worden war. Damit erhöhte sich die Opferzahl auf 28. Auch die Akte von Mark Scott las Derrick. Es war nie eindeutig festgestellt worden, wo Call dessen Leiche abgelegt hatte. Gerichtsmediziner hatten Marks Eltern 1973 informiert, dass er wahrscheinlich auf High Island vergraben worden sei. In seiner Verzweiflung fuhr Walter Scott fast jeden Tag mit einer Schaufel auf die Insel und grub im Sand. 1994, mehr als 2 Jahrzehnte nach den Morden, übergab das Gerichtsmedizinische Institut den Eltern dann Überreste, von denen die Ärzte glaubten, dass sie Mark gehörten. Die DNA-Analyse, auf die sie ihre Vermutung gründeten, steckte damals noch in den Anfängen. Die Eltern ließen die Gebeine einäschern und setzten sie im Familiengrab bei. Sie waren allerdings nicht davon überzeugt, dass man ihnen den richtigen Jungen gegeben hatte. Glücklicherweise hatte die Gerichtsmedizin einen von Marks angeblichen Knochen aufbewahrt. Sharon Derrick erklärte Mary Scott und deren Sohn Jeff, dass sie mithilfe fortgeschrittener DNA-Technologie eindeutig feststellen könne, ob es wirklich Mark war, der im Familiengrab lag. Dafür brauche sie lediglich eine DNA-Probe von einem der beiden. »Ich glaube, dass sie dann endlich Frieden finden können«, sagte Derrick. Mary Scott nickte und antwortete, »Ja, ich hätte gern Gewissheit.« Derek nahm einen Abstrich aus Jeffs Mund und schickte die DNA-Probe an ein Labor an der University of North Texas. Dann endlich, im Februar 2011, erhielt Derek das Ergebnis. Sie fuhr nochmal zu den Scotts und bat Mary und Jeff, sich zu setzen. Es folgte einer der traurigsten Momente in Dereks Karriere. Sie erklärte Mutter und Sohn, dass die DNA aus Jeffs Mund nicht zu der des Knochens passe. Marks Überreste liegen wahrscheinlich immer noch auf High Island begraben. Dann schwieg sie einen Moment lang, bevor sie hinzufügte, dass der Strand seit dem Hurricane Ike 2008 unter Wasser stehe und es daher gut möglich sei, dass man Mark niemals finden werde. Mary Scott schwieg. Fast 40 Jahre später war der Schmerz immer noch so intensiv und so bodenlos, dass sie keine Luft holen konnte. Schließlich sagte sie, »Wenn wir den Sohn einer anderen Familie haben, möchte ich ihn seinen Eltern zurückgeben.« Ein paar Sekunden lang hielt Derek Mary Scotts Hand. »Wo hat dieser Mann meinen Sohn hingebracht? Das ist alles, was ich vor meinem Tod wissen möchte«, sagt Mary Scott, als der Autor dieser Geschichte sie später nochmal besucht. »Ich möchte wissen, wo mein Mark ist.« Sie geht nach draußen, um ihre Tauben zu füttern. »Ich mag es, dass die Tauben zu mir kommen«, sagt sie, und wirft Miss Whitey, der weißen Taube, eine extra Portion hin. »Mir gefällt der Gedanke, dass sie mich brauchen.« Einen Moment lang schaut sie die Straße hinunter. Wieder erspäht sie jemanden in der Ferne, doch diesmal gibt sich Mary Scott einen Ruck. Sie wendet den Blick ab und verstreut noch mehr Körner. Die Tauben flattern um sie herum, setzen sich und flattern wieder los. Als sie das ganze Vogelfutter verteilt hat, geht Mary Scott wieder hinein und setzt sich auf ihr blumengemustertes Sofa. Neben ihr steht ein Foto von Mark. Zu sehen ist ein Junge mit breitem Lächeln und Grübchen. Epilog. Wayne Hanley ersuchte 2015 vergebens um eine vorzeitige Entlassung. Das nächste Ersuchen kann er im Oktober 2025 stellen. David Brooks starb im Mai 2020 nach 45 Jahren in Haft an Covid-19. Er war 65 Jahre alt. Auch Mary Scott und ihr jüngster Sohn Jeff sind mittlerweile verstorben. Wo die Leiche ihres Sohnes und Bruders verblieben ist, erfuhren sie nie. Bis heute weiß niemand, was Call mit ihr gemacht hat. Die Asche, die die Scotts irrtümlich beigesetzt hatten, konnten sie 2011 an eine andere Opferfamilie übergeben. Sharon Derrick hatte mithilfe von DNA-Tests herausgefunden, dass die falsch zugeordneten Überreste in Wahrheit zu Stephen Sickman gehörten, der als 17-Jähriger im Juli 1972 auf eine Party gegangen und nie wieder heimgekehrt war.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.